Sturm auf die Häupe. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark. Mit Markus Terrant.
Wenn man zu spät kommt, dann entschuldigt man sich. Somit Entschuldigung für eben die verspätete Ausgabe. Dafür ist die Vorfreude, muss man auch sagen, auf meinen heutigen Gast umso größer. Er war fußballtechnisch lange Zeit fest in Salzburg verwurzelt. Zuerst als Spieler, dann auch als Trainer, bevor die Reiseroute über Zürich und Altach nach Graz geführt hat. Herzlich willkommen, Fabio Engolitsch. Hi.
Danke für die Einladung. Freue mich riesig, hier zu sein.
Sehr gerne. Ich bin mir auch schon sehr gefreut drauf. Ich meine, es gibt so viel zu besprechen. Wo fangen wir überhaupt an? Also es kann natürlich sein, dass wir ein bisschen zickzack laufen heute, aber ich glaube, ich würde gerne bei dir als Privatperson anfangen. Um den Trainer kümmern wir uns dann ein bisschen später. Wie bist du also so als Typ, der die Runde unterhält, eher der Ruhigere, vielleicht der, bei dem, weiß ich nicht, die Familienfeier immer stumm ist, weil er die tollsten Geschichten erzählt?
Gar nicht so einfach, das in aller Kürze so herunterzubrechen, aber ich denke, ich bin einfach ganz normal. Ich glaube, dass das auch eine Stärke für mich ist, wenn man jetzt dann den Bogen spannt zum Trainer, dass ich einfach ganz der normale Mensch bin, der ich schon immer war. Wohlständig, demütig, in einer Mittelschicht, Familie aufgewachsen, der sich sein ganzes Leben alles harte arbeiten hat müssen, dem nichts geschenkt wurde, der trotzdem eine gewisse Lebensfreude hat, gern in seinen Job geht. Und der Jürgen Klopp hat es mir gesagt, er ist der Normal One. Schade, dass es den Ausdruck schon gibt, weil das wäre sowas, wo ich mich auch sehr, sehr gut damit identifizieren könnte.
Ich muss noch mal kurz einhaken, weil du gesagt hast, du bist normal. Das glauben ja viele von sich, wo andere dann andere Meinungen haben. Der Umfeld sieht das auch so.
Ja, hundertprozentig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch meine Stärke als Trainer oder als Führungskraft, dass ich jeden auf Augenhöhe begegnen möchte. Nicht nur in der Arbeit, sondern auch so in meinem Leben. Ich habe noch die gleichen Freunde, Gott sei Dank, wie die, mit denen ich aufgewachsen bin. Also ich komme ja nicht aus dem städtischen Bereich, sondern aus dem Innergebirge. Bei uns geht es schon sehr viel um Gastfreundschaft, um Herzlichkeit, um Offenheit, und das sind schon so Parameter, die ich mir für mein Leben mitgenommen habe und ich das Gefühl habe, egal wo ich bislang war, in welche Umfelder ich mich bewegt habe, und du hast es davor erwähnt, mittlerweile ist doch die eine oder andere Station und ein Standortwechsel mit dabei, immer wieder neue Menschen, neues Umfeld, neue Menschen, die man eigentlich dann auch wieder von einem selbst überzeugen muss, dass sie dir glauben, dass sie dir folgen und dass sie einfach mit dir zusammenarbeiten wollen. Ja, habe mich, glaube ich, schon dazu bewogen, einfach ein sehr offener Typ zu sein und trotzdem seine Werte, so wie man aufgewachsen ist, behütet, zu Hause im kleinen Ort, einfach immer beizubehalten.
Der Normal One, ne? Der Normal One. weil du deine Freunde angesprochen hast, die schon immer da waren, das sind auch die, die nicht nur klatschen, wenn du in der Nähe bist, sondern schon auch einmal sagen, dass das einmal aus ihrer Sicht zumindest einmal völliger Blödsinn oder keine Ahnung, was auch immer war, also die auch ehrlich sind zu dir.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so den Kontakt mit ihnen, dass wir da über fußballspezifische Dinge sprechen. Ich versuche so mein berufliches Umfeld und mein privates extrem stark abzutrennen, bewusst. Und das Schöne ist, in meiner Familie, in meinem Umfeld und meinen Freunden ist jeder so sensibel genug, dass er weiß, wann man über Fußball spricht und wann nicht. Weil wenn ich in der Arbeit bin und es sind sehr, sehr viele Stunden jeden Tag und generell in der Woche, dann gibt es 100% Modus, dann bin ich der Fußballtrainer und investiere alles. Aber wenn ich zu Hause bin, dann möchte ich einfach ganz normal der Mensch sein, der nichts mit dem Trainer-Dasein zu tun hat. Und diese Abgrenzung und die Balance tut mir extrem gut, um dann wieder mit voller Energie reingehen zu können. Und deswegen bin ich super happy, dass ich mir Gott sei Dank ein Leben aufgebaut habe mit meiner Frau, mit meinem Kind, mit meinen Freunden, mit meiner Familie rundherum, wo es Gott sei Dank auch andere Dinge gibt wie Fußball, und die werden dann besprochen.
Dann schauen wir mal, wie dick die Trennlinie heute und hier in dieser Podcast-Ausgabe ist, wie dick du diese Linie ziehst oder ob vielleicht dann doch irgendwie das eine oder andere Private dabei ist. Du hast ja gesagt, deine Frau und dein Kind, du bist seit bald 3 Jahren verheiratet, wirst gerade, glaube ich, zum zweiten Mal Papa, weil du gesagt hast, mit deinem Kind, ich glaube, da ist etwas unterwegs. Es klingt noch auch privat einmal sehr ausgefüllt im Leben.
Hundertprozentig, ja, also ich bin super happy, dass ich die Frau meines Lebens kennengelernt habe. Wir aus ähnlichen Umfeld kommen, aus Salzburg, aus einem kleinen Ort im Innergebirge. Also wir sind gleich sozialisiert aufgewachsen, wir wollen die gleichen Dinge im Leben. Sie supportet mich zu 100%, muss sich selbst auch extrem stark berufstechnisch, karrieretechnisch zurücknehmen, damit ich meinen Traum leben kann oder damit wir in dem Fall jetzt unseren Traum leben können. Sind 2024 dann das erste Mal Eltern geworden von einem Sohn und ja, haben jetzt das große Privileg in ein, zwei, drei Wochen, wer weiß wann, zweites Mal Eltern zu werden und ja, ein Mädel kommt und so quasi die perfekte Fügung ist.
Jetzt ist es so, in einem Podcast, der kein Bild mitliefert, sagt man, man sieht den ja gerade nicht, aber ich glaube, man hört gerade, wie sehr du gestrahlt hast, während du diese Geschichte erzählt hast. Das heißt, also irgendwie ist es gerade generell dein Leben so in positiven Superlativen, kann man das so zusammenfassen?
Also, ich glaube, ich bin immer bodenständig und weiß vieles zu schätzen, aber in der Einsicht habe ich schon sehr, sehr großes Glück, speziell jetzt privat, weil ich das gefunden habe, mir aufgebaut habe, was wonach viele im Leben suchen. Meine Familie ist ganz klar mein Anker und ohne die würde ich das so auch nicht schaffen, weil ich das nicht alleine bewerkstelligen möchte. Also ich bin super gern Fußballtrainer und es war immer mein Traum, in solche Sphären zu kommen, wie ich momentan sein darf. Und auch das kann ich sehr schätzen, es ist speziell für so einen geilen Verein wie Sturm Graz Trainer sein zu dürfen, speziell wie es bei mir war jetzt im Winter mit 33 Jahren, das übernehmen zu dürfen, ist nochmal spezieller und das kann ich wirklich sehr schätzen und ja, bin einfach super happy gerade, privat und auch beruflich, aber wie gesagt, das Private, das geht mir schon nochmal weit drüber hinaus und ist mir nochmal viel, viel wichtiger. Man sagt immer, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt und genauso würde ich es auch betiteln, weil wenn meine Familie nicht immer mit wäre, dann glaube ich, würde ich das auch dann am Ende des Tages gar nicht machen, weil ich dieses Opfer zum Beispiel nicht bringen wollen würde, wie viele andere das alleine um die Welt ziehen.
Was man auch sagt, ist, dass manche sich wünschen würden, dass der Tag mehr als 24 Stunden hätte, um all das unterzubringen, was man so möchte. Wie viel Platz bleibt fürs Papa-Sein neben all den intensiven Arbeitsstunden, die du ja schon angesprochen hast?
Ja, leider nicht genug, um ehrlich zu sein. Also würde ich schon natürlich gerne mehr haben. Speziell jetzt ist natürlich auch eine intensive, heiße Phase, aber gefühlt ist das eigentlich das ganze Jahr so, dass du in diesem Hamsterrad da mit drinnen bist. Wir haben natürlich, wenn wir eine Regelwoche haben, eine 6-Tage-Woche, wir haben nur einen freien Tag, den wir dann immer vollumfänglich natürlich mit meinem Sohn und mit meiner Familie nützen. Ich versuche auch an den Trainingstagen, wenn es dann wirklich möglich ist, wie man so schön sagt, den Stift irgendwann auch mal fallen zu lassen und den Laptop dann zum Beispiel nicht mit nach Hause zu nehmen, sondern ich lasse das dann bewusster in der Arbeit, damit ich dann zu Hause den Fokus einfach habe und noch diese 2-3 Stunden bis zum Einschlafen einfach mit ihm verbringen kann. Und ich habe dieses Glück im Unglück, dass mein Sohn sehr gerne sehr, sehr früh aufsteht und ich dann mit ihm diese Frühschicht übernehme. Und deswegen habe ich auch, bevor ich in die Arbeit gehe, schon die eine oder andere Stunde mit ihm, wo wir gemeinsam spielen und uns vorbereiten.
Sehr schön. Wer dich auf sozialen Netzwerken sucht, findet zum Beispiel ein Profil auf Instagram. Dort postest du zum überwiegenden Teil dienstlichen Content. Ich würde sagen, dein Facebook-Profil, das behaupte ich, kannst du dir selbst noch mal sehr dunkel erinnern. Profilbild, Liefering-Trainingsgewand zum Arbeitgeber, wird dort nur der FC Zürich betitelt. Kann man es also so zusammenfassen, Social Media ist für dich nicht das Wichtigste?
Nein, Social Media ist für mich wirklich überhaupt nicht wichtig. Habe mir auch schon mehrmals überlegt, mich davon komplett zu entfernen, weil ich glaube, dass erstens ein Zeiträuber ist, teilweise auch ein Energieräuber sein kann. Viele Menschen laufen Gefahr, dass sie sich über das definieren. Das ist bei mir Gott sei Dank nicht so, weil ich einfach ein sehr, sehr gutes Umfeld habe und glaube ich klar bin im Kopf. Ich bringe es noch nicht ganz übers Herz, weil man trotzdem immer wieder up to date sein möchte und ich ja, da ein bisschen ein Gefühl habe von, dass ich etwas verpassen könnte vom Informationsfluss, auch was so rundherum sich passiert. Deswegen verwende ich es primär als Informationstool, um mir Informationen auch einzuholen über trotzdem Freunde, Bekannte, die nicht so nah an mir dran sind oder wo man mittlerweile auch den Standort natürlich weit entfernt hat. Und ja, zum anderen ist natürlich trotzdem mit dem Verein und mit der Verbundenheit etwas, was man einfach schon auch mitnehmen kann und sollte, finde. Und genau deswegen teile ich da natürlich speziell mein berufliches Umfeld.
Weiß ich nicht, ob es alle wissen, aber du bist ja aus eurer Familie nicht der erste Ingolitsch bei Sturm. Dein Bruder Sandro war ja von 2020 bis, glaube ich, 2023 ein Schwarzer. Danach ist er sogar schon vor dir nach Altach gekommen. Dort habt ihr dann auch kurze Zeit zusammengearbeitet. Wie war das?
Ja, generell sehr speziell. Mein Bruder war ja beim FC Liefering. Wie er gegangen ist, bin ich gekommen. Er war vor mir auch in Altach. Da haben wir 14 Monate grob zusammen verbracht. Schon eine sehr, sehr spezielle Zeit, weil es gibt ja nicht mal dieses Gespann Vater, Sohn im Profifußball oft, aber großer Bruder, kleiner Bruder ist, glaube ich, nochmal spezieller und einzigartiger. Und ja, habe mich da auch schon sehr oft in dem Kontext bei meinem Bruder bedankt. Zum einen, dass er es auch unbedingt wollte, dass ich die Chance wahrnehme, weil ich mit ihm da schon in einen offenen Austausch gegangen bin. Und zum anderen, wie er sich verhalten hat in der Zeit, weil es für ihn sicher nicht einfacher war, sondern ich bin schon jemand, der sehr viel fordert, der sehr kritisch ist und natürlich bewusst dann zu meinem Bruder noch kritischer war wie anderen gegenüber.
Das heißt, es hat keine Familienvorzugskarte gegeben?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin ja jemand, der sehr viel offenen Kontakt zu Spielern sucht, um einfach eine persönliche Bindung aufbauen zu können, die jetzt abseits vom Trainer-Spieler-Dasein ist, sondern eher von Person zu Person. Und habe ihn dann natürlich auch komplett rausgecancelt und ihm dementsprechend weniger Zeit und vielleicht sogar Wertschätzung gewidmet, weil ich mit anderen diese Base erst aufbauen musste. Mit ihm war es ja grundsätzlich schon da. Und deswegen habe ich ihn bewusst oft links liegen lassen.
Großer Bruder, kleiner Bruder, das war wahrscheinlich nicht anders.
Naja, so würde ich es gar nicht sagen. Dadurch, dass wir 5 Jahre auseinander waren oder sind, hat es ja gar nicht so viele Gemeinsamkeiten gegeben, weil ich in einem ganz sozialen Umfeld war, weil wir andere Interessen gehabt haben zu der Zeit, außer der Fußball halt. Und der hat uns natürlich immer verbunden und da haben wir die ganze Zeit auch zusammen gespielt. Also der Kleine hat ins Tor müssen und ich habe geschossen. Sehr klassisch. Und auf das Verhalten nochmal zurückzukommen, hat er sich auch immer super professionell verhalten, hat immer sein Ding gemacht, hat mit Leidenschaft gekämpft, mit seiner Mentalität und ist dann Gott sei Dank nie so das Thema gewesen. Er spielt nur, weil er der Bruder von ist. Und ja, da bin ich sehr stolz auf ihn, wie er das gemeistert hat und generell, wie professionell wir das abgewickelt haben und wie sehr wir dieses Privaten vom Beruflichen auch in dem Kontext trennen haben können, weil das, glaube ich, kann auch nicht jeder. Und das haben wir nicht mit heimgenommen. Und ja, bin jetzt aber auch froh für ihn, dass er einfach wieder einen anderen Trainer hat, wo er vielleicht auch ein Stück mehr Aufmerksamkeit dann auch noch bekommt.
Tauscht sie euch noch aus? Also ist das so ein Telefonat, das in der Woche, am Tag, keine Ahnung, wie auch immer stattfindet, der Regelmäßigkeit?
Ja, natürlich tauscht man es aus. Es war das ganze Leben schon so, dass dadurch, dass ich der Ältere bin, ich immer wieder Feedback gegeben habe, nennen wir es mal Feedback im positiven Sinne. Und es wird auch wahrscheinlich immer so bleiben, solange er Spieler ist, ist es natürlich so, dass er dann auch mich nach Rat fragt, dass er mich nach meiner Meinung fragt und ich das eine oder andere Mal immer was mitgebe. Trotzdem wieder diese Abgrenzung, wenn man dann privat ist, den Fußball wirklich Fußball sein lassen, die privaten Dinge bespricht, weil das sind eigentlich die essentiellen dann wirklich im Leben, die zählen.
Dann lass uns vom Privaten einmal generell dienstlich werden. Du bist Ende Dezember zum Verein gekommen. Wie leicht hast du dir eigentlich selbst diese Entscheidung gemacht, diesen Schritt zu wagen? Denn eines war im Vorfeld schon klar, in der Steiermark wird der Druck wahrscheinlich ein bisschen größer sein als Vorarlberg, aber auch die Ansprüche.
Ja, die Entscheidung war sehr, sehr einfach für mich, weil ich habe nicht das Risiko gesehen, scheitern zu können, sondern ich habe auch die Chance gesehen, zu einem größeren Verein zu kommen, zu einem Verein mit mehr Potenzial, zu einem Verein mit einer hohen Aufmerksamkeit auch von den Fans her. Also diese Base, diese Community in Graz ist ja wirklich einzigartig und das habe ich in der Art und Weise ja noch nicht erlebt. Ich habe immer gewusst, was Sturm für Power hat, für Wucht, für Energie, aber wenn man da ist und spürt, ist es einfach noch mehr anders und es fühlt sich einfach noch mehr anders, um Trainer von so einem Verein zu sein, weil du einfach einen großen Beitrag dazu leisten kannst für das Leben, das Hobby und die Leidenschaft von ganz vielen Menschen und das motiviert mich persönlich einfach umso mehr, dass man Wochen für Wochen das Bestmögliche leisten, um auch viele Menschen dann auf unseren Weg mitzunehmen und glücklich zu machen.
Daneben seit 2. Jänner, um chronologisch zu bleiben, offiziell Cheftrainer beim SK Sturm Graz. Wie war der Erstkontakt in der Kabine? Ist in solchen Momenten eigentlich gleich, keine Ahnung, irgendwie eine Chemie vorhanden? Bricht man mit einem ersten Schmäh oder von wem auch immer gleich das Eis? Bist du so einer? Wie war das?
Ja, es ist eigentlich so, wie es immer angehe. Ich versuche so bei meinem ersten Meeting in ganz groben Zügen ihnen zu zeigen, wie ich die Mannschaft sehe, wie ich die Situation wahrnehme. Also so einen Ist-Zustand einfach einmal ganz plakativ hinzuhauen und ihnen mitzugeben, wohin wir gehen wollen. Also was ist der Soll-Zustand? Und diese Gap wollte ich ihnen aufzeigen, unser Entwicklungspotenzial, diese Themen, an denen wir arbeiten wollen und auch müssen und für was wir stehen wollen. Wer sind wir und wie wollen wir auftreten? Und das habe ich ihnen vom ersten Tag mitgegeben und das sind bis heute die Eckpfeiler, woran wir die Jungs messen und wie wir unser tägliches Tun dann auch planen, organisieren und dann auch durchführen.
Das heißt, bis zum ersten Schmäh hat es ein bisschen gedauert?
Der erste Schmäh war nicht in der ersten Ansprache mit drinnen. Ich glaube grundsätzlich, dass der erste Eindruck, der kann nicht wiederholt werden, sondern den ersten Eindruck, den gibt es noch einmal. Und ich finde, das ist dann auch kein Auftritt, wo es um Gaudi geht oder um Spaß geht, sondern da geht es einfach um ein, ja, mal erstes Klarstellen davon, welchen Weg wollen wir gehen. Und unser Weg ist ja kein lustiger, sondern unser Weg ist ja herausfordernder, schwieriger. Und da geht es schon darum, die Jungs zu sensibilisieren, dass sie wissen, um was es geht. Und das habe ich mit meiner ersten Ansprache versucht zu erreichen. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Mannschaft weiß, worauf es ankommt, wenn wir gemeinsam erfolgreich sein möchten.
Der Start danach, der war noch etwas holprig, also besonders bitter natürlich das Cup aus gegen deinen Ex-Verein. Wie lange, würdest du sagen, hat es gedauert, bis sich dann eben Abläufe automatisiert haben und die Spieler so jetzt rein einmal im Kopf deine Idee verinnerlicht haben?
Ja, man muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt das so Revue passieren lasse, wenn dieses Cup aus in Alltag nicht wäre, dann wäre dieser Weg ja eigentlich kitschig, weil wir haben jetzt zwei Spieler in der Europa League gehabt mit 14 Tage Vorbereitungszeit, wo wir die Mannschaft schon eigentlich wild ausgetauscht haben, wo die ganzen Neuzugänge noch nicht mal spielberechtigt waren, haben dann eines von den beiden gewonnen, was vom Schnitt her, glaube ich, schwer in Ordnung ist, wenn man das durch Europa League-Saison durchziehen könnte, haben dann wirklich diese Achillesferse Cup aus, was schon ein großer Traum für uns geplatzt ist, natürlich hinnehmen müssen und sind seither nur einmal als Verlierer vom Platz gegangen, haben die meisten Punkte geholt in der Bundesliga jetzt im Frühjahr, sind viel, viel stabiler geworden und haben das mit einer neuen Mannschaft gemacht, das darf man nämlich nie vergessen, und haben das mit einer etwas anderen Herangehensweise gemacht, weil wir gemerkt haben, dass die Art und Weise in Österreich momentan nicht mehr so einfach funktioniert. Und diese Parameter von extrem viel Wechsel, zum einen in der Struktur, zum anderen aber auch im Kader von den Spielern, war schon eine sehr große Herausforderung. Und zudem ist natürlich auch noch gekommen, wie war der mentale Zustand der Mannschaft. Da war Verunsicherung da. Man war nicht super happy mit der aktuellen Lage. Es hat nach innen und außen Probleme gegeben, die wir ja alle versucht haben, so schnell wie möglich einzufangen. Und wenn ich so zurückschaue, wie wir gestartet haben, hätte ich das nicht für möglich gehalten, wenn jemand gesagt hätte, ihr seid sechs Runden vor Schluss Tabellenführer. So realistisch bin ich schon. Es war immer unser großes Ziel, dass wir einen Platz erreichen, um nächstes Jahr europäisch spielen zu können. Und an dem misse ich mich und die Mannschaft immer noch selbst, weil das ist unser großes Ziel. Und wenn wir aber weiter so stabil performen und es leisten, dann wissen wir aber auch, und das Vertrauen haben wir jetzt gekriegt, dass wir was Großes erreichen können. Und deswegen sind wir gerade in einer sehr guten Ausgangslage und die haben wir uns, muss ich wirklich sagen, extrem hart erarbeiten müssen.
Jetzt wissen wir natürlich längst alle, die Bundesliga verfolgen, dass es jede Runde sehr knapp zugeht, egal wie sich das Ding auch verschiebt, es bleibt immer knapp beisammen. Glaubst du, um das Thema gleich aufzugreifen, dass wir in der Saison vielleicht überhaupt erst in der letzten Runde wissen werden, wer österreichischer Fußballmeister wird?
Lustige Frage, weil wir haben heute Spielersatztraining gehabt und nach dem Training, dem öffentlichen Training, waren ein paar andere Medienvertreter da und ich habe genau die gleiche Frage bekommen. Deswegen gebe ich auch genau die gleiche Antwort. Ich bin mir sogar absolut sicher, dass die Meisterschaft und der Absteiger heuer in der letzten Runde erst entschieden wird, weil das Leistungsgefüge so, so eng beieinander ist und einfach so viele Mannschaften ganz oben und ganz unten mitspielen, dass es ein brutal enges Rennen wird, dass es richtig cool ist für die Zuschauer, aber für die Hauptbeteiligten natürlich schon. Speziell je länger die Saison dauert, je weniger Spiele es werden, dann im mentalen Bereich einfach Riesenkräfte erfordern wird.
Wie oft hast du dir das Restprogramm schon von euch, von den anderen Mannschaften durchgeschaut, vielleicht sogar durchgerechnet?
Ehrlich gesagt, kein einziges Mal. Ich weiß, dass wir jetzt ein Doppel haben gegen den LASK und dann gegen Austria Wien spielen. bin mir aber nicht einmal sicher, wie es dann weitergeht. Ich glaube, mit Salzburg auswärts kann aber von keinem einzigen anderen Gegner das Restprogramm sagen, weil es mir unglaublich egal ist. Ich glaube, man kann eine Strategie fahren und jede Woche hoffen, dass irgendjemand für einen spielt. Aber Fakt ist, wenn du Woche für Woche Punkte hamsterst und stabil bist und bleibst und bislang sind wir in der Meistergruppe als einziger unbesiegt, dann wirst du am Ende auch eine ordentliche Platzierung haben. Und da glaube ich, ist es wichtig und gut, wenn man sich nur auf sich selbst fokussiert, seine Dinge am Platz bringt und alle anderen nehmen sich sowieso gegenseitig immer Punkte weg.
Wie leicht ist es jetzt aber in Wahrheit, dieses Titelthema nicht in die Kabine reinzulassen? Geht es überhaupt oder darf das sogar Thema sein?
Kann ich jetzt alles bejahen, weil es war, glaube ich, schon so, dass du grundsätzlich, wenn du zweimal in Folge Meister wirst, der Traum da ist, ein drittes Mal Meister zu werden, weil die Leute ja gesehen haben in den letzten Jahren, es ist funktioniert, es ist möglich. Ich glaube, dass durch diese Endphase im Herbst, wo schon ein starker Bruch drinnen war, dieser Traum wieder stark in den Hintergrund getreten ist, dass mit meiner Bestellung und dann mit den ganzen Spielerabgängen auch nochmal zusätzlich ein gewisser Realismus eingetreten ist und sich jeder mal wirklich gefangen hat und sich gedacht hat, okay, erstmal Step by Step, jetzt schaffen wir erst einmal das obere Playoff. Und mein Denke war wirklich so, von Schritt zu Schritt denken und jetzt mal alles dafür zu tun, oben reinzukommen. Und wenn wir oben waren, dann alles dafür zu tun, dass wir die bestmögliche Ausgangslage haben. Und jetzt sind wir mit drinnen und jetzt wollen wir einfach europäisch spielen. Und wenn du europäisch spielen willst, dann musst du den bestmöglichen Platz generieren, weil du natürlich sonst durch viele Quali-Runden musst. Die Jungs sind hungrig. Die Jungs wollen natürlich alle nach einem maximalen Streben. Wir im Verein natürlich auch. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir bei unserer Art und Weise bleiben und wirklich Schritt für Schritt nach vorne denken und nicht so viel die Augen Richtung Zukunft, sondern Richtung Mai, Richtung 17. Mai, sondern vollen Fokus zum Beispiel jetzt auf dem LASK, weil du kannst nur die Gegenwart beeinflussen, wenn du die bestmöglich absolvierst und dann wird automatisch die Zukunft besser und nicht irgendwie Gedanken und Energien verschwenden für die Zukunft, weil dann bleibt sehr, sehr viel liegen in der Gegenwart und deswegen sprechen wir gar nicht so viel drüber, sondern versuchen immer im Hier und Jetzt zu sein.
Wenn wir schon in der Kabine sind, wie bist du dort eigentlich? Jetzt habe ich eine Vermutung, aber ist es eher streng, laut, ruhig, analytisch? Wie würdest du dich selbst beschreiben in der Kabine, in einem Match?
Dadurch, dass du eine Vermutung hast, würde mich zuerst interessieren, was du da denkst.
Analytisch, also eher ruhig, the normal one.
Ja, wie bin ich? Wäre interessant, meine Spieler zu fragen. Ich denke, dass ich alle Facetten einbringe, je nachdem, was es gerade braucht. Es gibt sicher Momente, wo ich ruhig, sachlich, klar und analytisch bin. Es gibt auch Momente, wo ich sehr offen bin, wo man gute Stimmung bewusst zulässt, laufen lässt, wenn man so einen Lauf hat. Aber es gibt auch Momente, wo ich sehr hart und sehr, sehr laut sein kann und versuche das aber gut in die Balance zu bringen und reinzufühlen, was es gerade braucht.
Kommen wir wieder zurück zur laufenden Meisterschaft. Es gibt ja diesen Spruch, die Offensive schießt Tore, die Defensive holt Titel. Stimmt halt nur relativ, weil sonst müsste Hartberg Stand heute eigentlich der höchste Meisterkandidat sein. Ihr habt die zweitwenigsten Gegentore bekommen. Also jetzt kommen wir wieder zurück zum Spruch, die Defensive gewinnt Titel.
Das werden wir sehen am Ende des Jahres. Umsonst gibt es dieses Sprichwort nicht. Also es ist schon so, wenn du stabil bist defensiv, wenn du kaum Gegentore kriegst, dann ist es, wenn du pragmatisch denkst, natürlich mit wenigen erzielten Treffern möglich, Spiele zu gewinnen und Punkte zu holen. Und es ist schon so, dass wir nicht mehr allen einfach davonlaufen können, dass wir wissen, dass wir gegen gewisse Gegner sowieso gewinnen im Vorbeispazieren, sondern es ist jedes Spiel einfach richtig harte Arbeit. Und für mich ist es ein Schlüssel, wenig Gegentore zu kriegen. Wir haben das im Herbst mit Alltag geschafft, die wenigsten in der ganzen Hinrunde zu kriegen. Wir sind am Weg dorthin, dass wir es vielleicht auch mit Sturm Graz schaffen. Und deswegen bin ich extrem davon überzeugt, dass dieses Pressing, wie ich es spielen möchte, einfach sinnhaftig ist. Die Jungs haben das auch schon sehr gut verinnerlicht, aus einer neuen Anordnung raus. Wir gewinnen ganz viele Bälle und wir haben jetzt noch ein Riesenpotenzial. Was machen wir mit diesen Ballgewinnen? Wie kommen wir aus diesen Ballgewinnen zu gefährlichen Kontern? Wie spielen wir die fertig und tun den Gegnern noch mehr weh. Nicht nur, dass wir ihnen den Ball immer abluchsen, sondern dass wir sie auch dafür bestrafen, für ihre Ballverluste. Und da müssen wir dran arbeiten. Und ich glaube, das sind speziell Spiele jetzt im oberen Playoff gegen Mannschaften wie LASK, Salzburg, Rapid, Austria, prädestiniert dafür, um dann auch unsere Stärken dann einbringen zu können.
Lass uns jetzt einmal für einen Moment diesen 17. Mai, also den letzten Spieltag vom Datum her, noch einmal überspringen und zu dir als Person zurückkommen. Wir haben schon viel gehört, auch dass die Familie und so weiter Platz findet. Ist das auch das, womit du deine Freizeit verbringst, oder ist da noch Platz für mehr? Keine Ahnung, was auch immer als Hobbys oder Interessen von dir noch existiert überhaupt.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich, wie gesagt, viel arbeite und jede freie Minute, die ich habe, meiner Familie widme und wir eigentlich dann alles in unserer freien Zeit gemeinsam genießen. Was ich noch sehr gern mache als Ausgleich ist Sport natürlich, weil ich davon extreme Energie schöpfe, weil ich auch etwas verkörpern möchte, was ich Tag für Tag von meiner Mannschaft einfordere. Power, Energie, Leidenschaft, und nur wenn ich mich selbst energetisch einfach gut geladen fühle, dann kann ich das auch vorleben, um es von meinen Jungs einzufordern. Deswegen ist das schon ein Ventil, das mir sehr, sehr gut tut, was ich versuche, so oft wie möglich immer vor der Arbeit dann noch zu machen. Wir haben da ja mittlerweile einen Staff, der sehr, sehr fleißig ist, wo wir fast ritualisiert gemeinsam in der Kraftkammer sind oder laufen gehen. Deswegen.
Messendorfberg kennst du mittlerweile nicht mehr an?
In Messendorfberg kenne ich auch, genau, mache ich weniger gern. Nein, ich bin mehr lieber in der Kraftkammer, in der Komfortzone. Aber ja, macht man natürlich auch manchmal. Und deswegen entwickelt sich das gerade auch zu einer extrem guten Dynamik und bindet uns auch dann wieder als Betreuerteam gut zusammen. Was auch sehr, sehr wichtig ist, dass du als geschlossene Einheit dann vor die Mannschaft gehst und auch wieder das widerspiegelst, was du von deiner Mannschaft am Platz sehen willst. Genau, deswegen würde ich sagen, meine zwei Ventile sind ganz klar meine Familie zu Hause, wo ich mich abgrenze von dem Ganzen. Und der Sport, der mir einfach persönlich gut tut, um mich wohlzufühlen.
Als gelernter Fußballer hast du irgendwo noch die Möglichkeit, Fußball zu spielen. Jetzt bist du ja noch immer im besten Fußballalter, kann man sagen. Also von dem her juckt es nicht nur irgendwo.
Das beste Fußballalter ist bei mir leider schon ein Stückel vorbei.
Im zweitbesten Fußballalter.
Im zweitbesten, genau. Genau, ich glaube, dass ich heutzutage mehr erkennen würde oder schlauer mich verhalten würde am Platz mit dem Know-how, was ich mittlerweile habe. Aber ich konnte es nicht mehr da laufen, deswegen hätte wahrscheinlich keiner mehr große Freude mit mir.
Aber auch nicht die Gaudi-Partie?
Da von dem her bin ich überhaupt nicht so der Typ, meine Karriere kann ich gar nicht sagen, meine Laufbahn beendet habe. War es für mich klar, dass Fußball vorbei ist, dass ich mich voll und ganz dem Trainerdasein widme. Und ich bin jetzt auch niemand, den das so juckt, irgendwie auf so Hobbygeschichten oder sonst was zu kicken. Ich habe auch ein Erlebnis gehabt mit dem Yusuf Gazibegovic, ein sehr, sehr spezielles, wo ich noch bei Liefering Co-Trainer war und er unser Spieler. Dass ich im Training mittrainiert habe und er sich gegen mich auch das Kreuzband gerissen hat. Und seitdem habe ich eigentlich nie wieder mit der Mannschaft irgendwie nur ansatzweise mitgespielt.
Ist ein kein schöner Grund, aber ein guter Grund, um den Strich drunter zu ziehen, sagen wir so.
Genau, das verbindet uns wahrscheinlich unser ganzes Leben. Gazi hat zuletzt mal gesagt, das war der Grund, warum er richtiger Fußballprofi geworden ist, weil er dann Zeit gehabt hat, an seinen körperlichen Defiziten zu arbeiten und sich richtig kraftmäßig aufzumagazinieren. Aber trotzdem war das ein Moment für mich, wo ich dann sehr, sehr stark Abstand davon genommen habe, obwohl ich natürlich mich dahingehend keine Schuld trifft. Aber ja, ist trotzdem so ein prägendes Ereignis gewesen, wo ich dann gesagt habe, mache ich jetzt so mit der Mannschaft auch nicht mehr.
Klingt nach einem seltsamen Karrieremodell, wenn man sagt, ich reiße einfach alle das Kreuzband ab und dann werden sie irgendwie besser. Kann man so nicht, glaube ich.
Genau, deswegen bin ich jetzt ein bisschen anders gepolt und bin alle, die wir kennen, sehr stark auf Spielerverfügbarkeit ausgerichtet, auf Verletzungsprävention und da bin ich am allermeisten, wenn irgendjemand von meinen Jungs sich verletzt. Ja.
Dann lass uns noch kurz über die Saison hinausschauen. Gazi, wahrscheinlich, schauen wir mal, wird mit Sommer wieder weg sein. Kaderplanung, wie gut bist du da im Austausch mit dem Micha Parenzen?
Sehr gut, fast täglich. Wir haben ganz klare Positionen für uns definiert, die wir neu bestücken möchten. Wir wissen auf den meisten Positionen, wo es Abgänge wahrscheinlich neu zu besetzen gibt.
Welche waren das schnell nochmal? Okay.
Werden wir anders mal gern besprechen, wenn die Zeit vergangen ist. Wissen genau, welche Profile wir suchen. Wir wissen, was wir brauchen. Wir wissen, wie wir die Mannschaft trotzdem nochmal verstärken und umbauen möchten. Und sind da einfach schon sehr klar Und jetzt geht es einfach dann darum, dass der Verein die Spieler überzeugen kann und dass es da eine gewisse Machbarkeit gibt. Aber ich habe das Gefühl, wenn unsere A-Varianten aufgehen, dass wir wieder eine sehr, sehr gute Mannschaft nächstes Jahr beieinander haben.
Zu Beginn angekündigt und jetzt spätestens jetzt erfülle ich diese Vermutung mit Wahrheit, nämlich so ein bisschen zickzack. Zu dir zurück, was sind so generell deine Wünsche oder Ziele? Definierst du für dich so etwas und verfolgst sie dann wie ein, weiß ich nicht, Jagdhund oder ist es eher so, schauen wir mal, dann sehen wir schon der österreichische Weg?
Ich würde wieder sagen, es ist die Balance. Früher habe ich mir immer extrem klare Ziele gesetzt und nur auf das hingearbeitet. Jetzt ist bei mir eher so, dass ich versuche, im Moment zu sein, bewusst im Moment zu sein, um der bestmögliche Trainer, bestmögliche Ehemann, bestmögliche Papa, was auch immer, für den Moment zu sein. Und wenn ich das schaffe, dann automatisch für eine gute Zukunft vorbaue. Also mich gar nicht mehr so viel damit beschäftigt, so mit was wäre wenn und was passiert wenn, sondern es kommt so, wie es kommt und ich möchte es jetzt so gut wie möglich machen, damit es in die Richtung geht, wie man das am Ende des Tages dann auch vorstelle.
Wir biegen quasi im Sprint auf die Zielgerade dieser Podcast-Ausgabe. Apropos, bist du jemand, der selbst auch Podcasts hörst oder sagst, na, Familie?
Relativ wenig. Wenn ich aber mal längere Fahrten zu machen habe, egal ob privat oder beruflich, dann ist es schon so, dass ich mir davor immer was raussuche, um dann die Zeit nicht nur mit Telefonaten oder Radio oder Musik dann zu verbringen, sondern auch bewusst mit Podcasts, ja, wo ich mal was rausziehen kann. Und deswegen versuche ich das schon, aber bin jetzt kein Podcast-Freak oder richtig guter Kenner leider.
Gut, im Sturm auf die halbe Podcast kannst du zumindest immer reinhören, ob deine Jungs irgendwas gesagt haben, wofür du sie belangen kannst. Ja? So, nein, tun sie nicht.
Genau, nein. Ich glaube, die Jungs sind alle mittlerweile schon so smart und so gewandt, dass sie mit den Medien Gott sei Dank gut umgehen können. Da haben wir super Medienvertreter im Verein, die sie da schulen und immer begleiten. Deswegen brauche ich da Gott sei Dank nicht den Kontrolleur spielen.
Fabio, dann bedanke ich mich für deinen Besuch und wünsche natürlich noch das Allerbeste fürs Saisonfinale.
Danke dir, sehr lieb.
Gut, das war sie jetzt, die 61. Ausgabe von Sturm auf die Häube. Zwar, wie schon am Anfang gesagt, mit etwas Verspätung, aber das Warten hat sich gelohnt, jetzt wissen wir es. Die nächste Ausgabe sollte dann aber doch pünktlich zum Vereinsgeburtstag am 1. Mai kommen. Bis dahin, danke fürs Reinhören und ciao, ciao.
Sturm auf die Häube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.